Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Journalistin für den Tagesspiegel in Berlin. Hallo, herzlich willkommen. Ja, vielleicht sollte ich Ihr Mikrofon auch aufmachen, dann hört man Sie. Entschuldigung.
Hallo. Guten Tag, Herr Stucke.
Ich freue mich auch, dass Sie uns zuhören und ich würde mit einer Frage einsteigen, die mit meinem Aufwachen zu tun hat heute früh. Ich würde jetzt an dieser Stelle gewöhnlich nicht über meine Träume sprechen, aber mich hat es heute Morgen eine Weile beschäftigt. Ich gehe jetzt nicht in Details, aber dass der Krieg es zum ersten Mal, jedenfalls, dass ich das erinnert habe morgens, in einen wirren, albtraumhaften Traum geschafft hat. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie seit dem 24. Februar schon mal über diesen Krieg aktiv geträumt?
Ich denke schon und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich vor über 20 Jahren als Reporterin im Kosovo-Krieg war. Und ich glaube, bei uns allen hängt es damit zusammen, dass unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern akute Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg hatten.
Ganz real beschäftigt uns das Kriegsgeschehen. Natürlich heute auch in dieser Sendung die vielen globalen Auswirkungen heute. Es gibt ein NATO-Treffen, die G7 beraten. Es geht dabei auch um eine Landwirtschaft und die Ernährung, das sind unsere Themen jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Der Krieg in der Ukraine ist natürlich auch das bestimmende Thema, wenn sich die großen 7 Industrieländer treffen, so wie gerade die G7. Und natürlich gab es auch diesmal wenig überraschend einen Appell von Seiten der Ukraine: Wir brauchen weiter schwere Waffen, vorgetragen von Außenminister Kuleba aus der Ukraine. Aber es gab auch noch einen anderen Fokus, der auch mit dem Krieg zusammenhängt beim Treffen, und über den will ich sprechen mit der Journalistin Caroline Fetscher. Es geht um Getreidepreise, um Exporte, um Getreidelieferungen, die nicht aus der Ukraine rauskommen. Es geht um das, was daraufhin folgt, nämlich Hunger und Nahrungsprobleme durch diesen Krieg, und zwar weit über die Ukraine hinaus. Frau Fetscher, jetzt hat dieser Krieg, ohne dass ich das irgendwie meine, nach dem Motto, er hätte etwas Gutes, aber er hat so bildende Momente. Also wir lernen unfreiwillig viel über Waffengattungen gerade, oder wir lernen vielleicht auch, was wirklich Globalisierung heißt, was es heißt, in einer verflochtenen Welt zu leben?
In der Tat. Also Annalena Baerbock spricht jetzt von einem hybriden Krieg, der also auch mit Korn, mit Getreide, mit Weizen geführt wird. Und in gewisser Weise knüpft das an unser voriges Thema eben, das ist ein Albtraum. Da wiederholt sich ein Szenario aus dem Stalinismus auch, der sogenannte Holodomor. Das war der Krieg von Stalin gegen die Ukraine durch den Hunger. Und 1932/33 hat er quasi diese kleinen Getreidekörner als schwere Waffen benutzt. Also da liegt ja eine unfassliche Spannung drin. Und ich muss jetzt auch dauernd dran denken, dass die Flagge der Ukraine, das Blau und das Gelb, ja symbolisch genau das repräsentiert, was dieses Land als größte Wirtschaftskraft besitzt, ja. Nämlich der Weizen, der wird repräsentiert durch das Gelb und der Himmel darüber durch das Blau. Mhm. Also wenn die ukrainische Identität angegriffen wird, dann wird tatsächlich auch genau diese Ressource mit angegriffen.
Wir können ja mal hören, wie Außenministerin Annalena Baerbock das jetzt gerade auf der G7-Pressekonferenz beschrieben hat, diesen, wie Sie gerade schon gesagt haben, hybriden Krieg, wie sie das beschreibt, das Problem.
Mit der Blockade ukrainischer Getreideexporte durch Zerstörung von Transportwegen und Lagern durch den russischen Einmarsch im ukrainischen Territorium im Osten und im Süden des Landes sind wir jetzt mit dieser unglaublichen schwierigen Aufgabe konfrontiert. Durch Russlands Handeln fallen Lieferungen aus, steigen Preise nicht nur bei uns, sondern weltweit ins Unermessliche und es droht brutaler Hunger. Wir dürfen nicht naiv sein. Das ist kein Kollateralschaden. Es ist ein ganz bewusst gewähltes Instrument in einem hybriden Krieg, der gerade geführt wird.
Sie haben gerade, Frau Fetscher, im Holodomor genannt, diesen in der Ukraine oder zumindest auf das Gebiet damals der Sowjetunion bezogenen Krieg mit dem Hunger. Jetzt ist das was, was global so stark einfach Folgen hat und Auswirkungen hat. Da könnte man, wenn man sich das anschaut, ja fast zum Globalisierungskritiker sehen werden und sich fragen, was hat uns das alles gebracht, diese ganze Verwobenheit und ja, wie sinnvoll ist das, eine Welt zu schaffen, in der eben Länder weit weg von der Ukraine abhängig sind von diesem ukrainischen Weizen jetzt?
Ja, ein bisschen ist es doch auch ein Déjà-vu. Vom Beginn der Corona-Krise, als man gemerkt hat, wie unglaublich abhängig Europa ist von der Pharmaproduktion in den asiatischen Staaten. Aber natürlich ist das überhaupt nichts Neues, dass wir diese ökonomischen Interdependenzen haben. Die sind ja auch nicht erst in den letzten Jahrzehnten entstanden. Die gibt es im Prinzip seit dem Kolonialismus, seit Jahrhunderten. Mich wundert in der Tat, gerade bei den Ländern, von denen jetzt die Rede ist, die von Hunger betroffen sein könnten, weil sie eben so stark von den Importen, Weizenimporten aus der Ukraine abhängig sind, wie von mir aus Ägypten oder auch Subsahara-Länder. Warum da nicht viel, viel mehr auf die eigene Produktion auch gesetzt wird? Also warum diese Abhängigkeiten so exklusiv entstanden sind? Die Diversifizierung von Gütern und auch bei der Versorgung und Selbstversorgung ist doch eigentlich das, worum es geht. Und das haben wir, das begreifen wir jetzt. Sie sagen vorhin, sagten Sie, wir sind in einer großen Lernphase, freiwillig oder unfreiwillig. Das wird jetzt auch global mehr begriffen. Gewusst hat man das vorher schon. Gewusst hat man auch zu Beginn des Krieges, dass die Kornkrise kommen kann.
Das heißt, wenn man jetzt langfristig denkt, die G7 denken ja gerade darüber nach, und das ist ja nicht das Einzige, der Krieg, es gibt den Klimawandel ja noch dazu und genug Gründe, sich diese Fragen zu stellen. Heißt das dann, man müsste langfristig die Globalisierung ein Stück weit entflechten und einen Teil dieser Abhängigkeiten verändern, oder kommt man da gar nicht mehr raus?
Also ich würde ganz ketzerisch sagen, als Demokratie sollte man von anderen Demokratien kaufen, möglichst. Und der Grund, dass wir das nicht tun, liegt ja darin, dass man gerne die Billigpreise hat und so weiter. Also das wäre zumindest erstmal eine Grundvoraussetzung, um etwas zu entflechten, mehr Sicherheit herzustellen, mehr Konstanz, Kontinuität und einfach Vertrauen auf die Vertragsgrundlagen, die geschaffen wurden.
Stichwort Lernprozess, was Sie gesagt haben eben gerade nochmal. Ne? Glauben Sie dann daran, oder wird am Ende irgendwann, wenn eine Krise, ein Krieg vorbei ist, dann doch der billigere Preis gewinnen?
Na, solange die Wirtschaft sich nicht wirklich ethischen Kriterien unterwirft, bleibt das immer ein attraktives Angebot, wenn jemand den niedrigeren Preis hat. Ich meine, das wird auch nie ganz weggehen. Ja. Also den Kapitalismus abzuschaffen, ist bisher nicht gelungen, ihn zu modifizieren und eine globale soziale Marktwirtschaft herzustellen. Das wäre das Ziel.
Ja. Das sind die Ideen für das Längere. Gibt es eine kurzfristige Idee, wie diese Problematik jetzt akut gelöst werden kann?
Also im Augenblick sind ja Hunderte, Tausende von Kräften dabei, zu überlegen, wie man Auswege finden kann, zum Beispiel bei dem blockierten Transport im Schwarzen Meer. Da wird jetzt ein Hafen in Rumänien, ich glaube, Konstanza, kann das sein? Häfen der Welt, von dem wir bisher auch wenig gehört haben. Der wird jetzt extrem aktiviert. Und man schaut natürlich, Indien schaut, dass es seine Exportsperre in Gang bringt, die, glaube ich, ab heute oder ab morgen gelten soll, damit nicht die Käufer aus Indien mit sich gegenseitig überbieten und dann der eigenen Bevölkerung das Getreide wegnehmen. Also es wird überall, wird an sogenannten Stellschrauben gedreht und werden Auswege gesucht. Ja, aber die Ausfälle an Ernte und Produktion, die wir jetzt haben werden in der Ukraine, die sind natürlich einfach nicht zu kompensieren über Nacht.
Sagt Caroline Fetscher hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wir haben direkt nachgeguckt. Ja, der rumänische Hafen heißt in deutscher Aussprache zumindest Konstanza. So ist das. Der Krieg Russlands hat die NATO von einem, ja, auch von Mitgliedsländern selber ja fast schon ungeliebten Verteidigungsbündnis doch zurück in die Aufmerksamkeit katapultiert. Die Notwendigkeit wird betont und neue Länder, Schweden und Finnland, wollen vermutlich zur NATO beitreten. Die regierenden Sozialdemokraten in Finnland, die wollen sich dazu heute äußern. Aber es hat ja schon die Ministerpräsidentin, auch der Präsident gesagt, Finnland müsse unverzüglich die Mitgliedschaft beantragen. Jetzt sagt Russland einerseits, warum, es bestehe ja gar kein Grund dazu, droht aber andererseits, Militär an die Grenze zu verlegen zum Beispiel und hat auch schon mal die Stromlieferungen an Finnland unterbunden. Frau Fetscher, es wird als einzig richtiger Schritt gehandelt von sehr, sehr vielen Stimmen in den beiden Ländern und auch jenseits davon. Sehen Sie das so uneingeschränkt?
Also ich fürchte, es geht gar kein Weg dran vorbei. Die Ukraine hat immer wieder oder die ukrainische Regierung betont, wenn wir NATO-Mitglied wären, wären wir jetzt nicht überfallen worden. Und ich glaube, das hat inzwischen doch fast jeder als eine Realität für sich verstanden. Und dass Finnland und Schweden bisher neutral, also nun Mitglieder der NATO werden wollen, liegt so nah. Finnland hat eine Grenze, die ist, glaube ich, über 1200 Kilometer lang, die zwischen Russland und Finnland liegt. Und ungeschützt da zu sitzen, das werden die sich nicht weiter gönnen können, denke ich. Und diese Stromsperre, von der Sie eben gesprochen haben, wurde ja jetzt noch nicht bezeichnet als unmittelbare Reaktion darauf, sondern das wurde mit irgendeinem Vorwand, technische Probleme, Zahlungen seien nicht erfolgt und so weiter. Es wurde mit Vorwänden bemäntelt.
Das heißt, Sie glauben, dass dieser Druck, den Russland aufbaut, auch nicht unbedingt was ist, wovon man sich sorgen sollte, weil ja auch das im Prinzip was ist, was so als Gegenargument manchmal zumindest angebracht wurde, auch wenn auch nur von wenigen zu sagen, vielleicht eskalieren wir die Situation damit unnötigerweise.
Ja, es hat ja sogar der Papst schon davon gesprochen, dass die NATO gebellt hat vor Russlands Haustür. Also mit Blick auf die Stationierung, auf die NATO-Mitgliedschaft von Polen meinetwegen. Es sieht heute doch sehr viel anders aus, wenn man mit realistischem Blick da drauf schaut. Und eins, finde ich, wird eigentlich viel zu wenig klar gemacht. Die NATO hat niemals auch nur eine einzige Drohgebärde gegen Russland unternommen. Also Putin erklärt ja in seinen Reden, es gehört zu seiner Kriegsrhetorik, die NATO sei eine Bedrohung für Russland. Also die NATO ist eine Bedrohung dafür, dass Russland sich Stücke einverleibt, die nicht zu ihm gehören, die zur früheren Sowjetunion gehört haben und die Russland nicht gehören. Also territorial integrale Staaten in seiner Nachbarschaft. Das ist die Bedrohung, die NATO bedeutet. Aber die NATO hat niemals auch nur Angriffsszenarien gegen, also keinen initiativen Angriff gegen die frühere Sowjetunion, gegen Russland geplant. Das ist einfach auch einer der Vorwände oder einer der Lügenkonstrukte, die Putin da benutzt. Die NATO sei eine Bedrohung. Und das Interessante bei seinen Ausführungen ist ja eigentlich immer die Projektion. Er redet immer eigentlich davon, was er selber zu tun gedenkt oder im Hinterkopf hat und er dem anderen, dem Gegner unterstellt.
Vorwirft, ja. Wenn man das jetzt minimal, also ich meine, natürlich geht das kaum, aber minimal mal abkoppelt von der aktuellen Situation, dann sehen wir da jetzt ein Bündnis, das ist zumindest die leise Kritik, die ich gehört habe von Grünen und Linken in Schweden. Ein Bündnis, was ja auch undemokratisch auftretende Länder innerhalb Europas beherberge. Da fielen dann die Namen Ungarn oder auch die Türkei. Von denen wiederum ist auch so eine etwas sonderbare Skepsis zu hören gegenüber den Ländern im Norden. Da können wir mal kurz reinhören, was Recep Tayyip Erdogan da gesagt hat.
Skandinavische Länder sind wie ein Gästehaus für Terrorgruppen. Mitglieder der PKK verstecken sich in Schweden und den Niederlanden. Es gibt Unterstützer des Terrorismus im Parlament. Wir können dem nicht positiv gegenüberstehen.
So, ohne jetzt sozusagen diesen Vorwurf näher zu beleuchten zu wollen, den Erdogan da macht, aber sieht man da an dem, was da quasi jetzt zusammengebracht wird, dass das doch irgendwie schwierig ist, diese Länder zusammenzubringen, die dann doch hier und da eben noch gegenseitige Skepsis haben in so einem Bündnis?
Oder? Ja, ich würde jetzt doch gerne mal auf diesen Vorwand vielleicht oder auf diesen Einwurf von Erdogan eingehen, denn ich glaube, er benutzt das jetzt ganz einfach als, wie man sagt, Bargaining Chip, also als Verhandlungsmasse, dass man da PKK-Mitglieder freundlich integriert, die in der Türkei als Terroristen gelten. Das kann er jetzt als Druckmittel benutzen.
Also er lässt sich die Zustimmung
abkaufen. Ja, er lässt sich die Zustimmung. Meine Stimme kriegt ihr, wenn ihr uns A und B und Y ausliefert, zum Beispiel. Nehme ich mal an, dass er das jetzt da einfach so benutzt. Und Der Einwand, es gäbe in der NATO nicht demokratische Staaten, ist ja nicht völlig korrekt, denn nominell sind natürlich auch die Ungarn und die Türkei Demokratien, funktionieren auch noch als solche, also sind noch nicht auf einem Pfad, wie den Russland leider ja eingeschlagen hat, von der Demokratie abgeglitten in die Autokratie, in die Diktatur. Das kann man für beide dieser Staaten nicht so in Anschlag bringen, denke ich.
Caroline Fetscher sagt das, Journalistin für den Tagesspiegel. Und wir bleiben gleich noch bei ja, all den Gedanken, die dieser Krieg einem mitgibt. Wir schauen gleich auf die Frage, die Sie gestellt haben, Frau Fetscher, uns gestellt haben. Warum schreiben die Menschen in der Ostukraine, die Putin ja angeblich, so wie er das sagt, befreien will, warum schreiben die ihm nicht mal oder an ihn gerichtet einen offenen Brief? Darüber sprechen wir gleich. Caroline Fetscher ist heute bei uns zu Gast, Journalistin, die auch schon im Kosovo-Krieg als Reporterin gearbeitet hat, die Kriegsverbrechertribunale beobachtet und von dort berichtet hat. Die, würde ich sagen, also weiß, wovon sie spricht gerade, was ja nicht bei allen plötzlichen Kriegsauskennern der Fall ist. Und sie hat uns mit einer Idee oder mit einer Frage ein bisschen überrascht, Frau Fetscher. Sie haben uns nämlich gefragt, warum schreiben eigentlich die Menschen in der Ostukraine, die Putin ja angeblich, wie er sagt, befreien will, warum schreiben die ihm nicht mal einen offenen Brief? Da sind wir erstmal zusammengezuckt, weil gut, offener Brief, da kriegt man jetzt hierzulande immer so ein bisschen Schreck, nicht noch ein offener Brief, vom Sofa aus geschrieben. Meinten Sie das wirklich konkret sozusagen, einen offenen Brief, den Hinweis, wir brauchen dich gar nicht?
Ich weiß eben nicht in diesem Fall, wovon ich spreche. Wir alle wissen nicht, wovon wir sprechen, wenn wir die Ostukraine jetzt sehen. Wir wissen nicht wirklich, was dort vorgeht, außer dass wir Kriegsverbrechen sehen, kaputte Fassaden, eingestürzte Brücken und so weiter. Und dann kam neulich in den Tagesthemen abends in Mariupol ein Bericht über russische Paare, die dort ganz fröhlich heiraten, über Straßenumzüge mit russischen Nationalfahnen und so weiter. Und andererseits wird uns immer gesagt, die Leute, die dort russischsprachig sind, also die ethnischen Russen, wenn man das mal so sagen darf, auch wenn es ein falscher Begriff ist eigentlich, also russischsprachige Bevölkerungsanteile in der Ostukraine, würden sich jetzt gar nicht mehr als Russen bezeichnen, seit dieser Krieg begonnen hat. Jetzt, nicht 2014, sondern der jetzige, im Februar, 24. Februar 2022. Sondern würden sich jetzt als Ukrainer bezeichnen. Also hätten jetzt eine neue nationale Identität angenommen. Und von diesen Leuten, die jetzt auch angeblich auch auf der Seite der ukrainischen Armee kämpfen etc., höre ich zumindest zu wenig, hören wir, glaube ich, zu wenig. Ich weiß nicht, wer deren intellektuelle Köpfe sind. Ich weiß nicht, wer deren Stimmen im In- oder Ausland, also im Exil oder dort sind. Und ich habe auch noch nicht einen gemeinsamen Aufruf von denen gegen den Krieg gehört. Es muss ja kein offener Brief sein. Aber ein Aufruf, wir wollen gar nicht befreit werden. Wovon redet ihr? Wir hören immer wieder, dass russischsprachige Ukrainer anrufen bei Verwandten in Russland, also in Moskau oder St. Petersburg, und erzählen von den Schrecken des Krieges und dass die Russen dort ihnen nicht glauben. Das ist auch eine Erzählung, die man immer wieder in letzter Zeit in den Medien gehört hat. Und ich würde einfach sehr gerne mehr darüber wissen und ich wüsste gerne, wer die Stimmen sind. Ich habe neulich lange mit einer Professorin für Slawistik darüber gesprochen, die sagte, ja, es gibt doch die Schriftsteller wie Kurkow und so weiter, der eigentlich aus Kiew stammt, aber auf Russisch schreibt und der sich sehr kritisch über Putin äußert, im Exil lebt. Das sind einzelne Stimmen, die einzelne Leute kennen, die vielleicht im Literaturbetrieb sehr bewandert sind. Aber so eine politische gemeinsame Stimme, die vermisse ich. Und ich habe da seit Wochen immer wieder Leute gefragt, auch aus amerikanischen Thinktanks und so weiter, die dann immer sagen, oh, very good idea. Aber dann wir werden uns mal erkundigen, aber dann kam nichts.
Aber ich meine, zumindest ein Teil der Menschen hat ja im Prinzip sich auf die Art und Weise zu Wort gemeldet, wenn man so will. Das klingt natürlich zynisch, indem sie einfach sich auf die Flucht begeben haben, ja, und damit ja klar zeigen, dass sie dort nicht bleiben wollen.
Sie wollen nicht da bleiben, wo bombardiert wird. Mhm. Das ist aber noch keine politische Aussage. Das ist erstmal eine Aussage, dass man seine Existenz retten möchte. Mhm. Die politische Stimme einer Gruppe von Leuten, deren Los oder deren Lebensverhältnisse zum Anlass genommen wurden, zum Vorwand für die Intervention, die Invasion in der Ukraine. Diese politische Stimme würde ich gerne gebündelt irgendwo mal hören können. Und die würde ich auch aufrufen, sich zusammenzutun. Dann haben Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sich auch ein bisschen besser auskennen, sagen, ja, die haben wahrscheinlich Angst vor Repressalien, die haben Angst, dass dann ihre Großmutter entführt wird oder ihnen etwas Schlimmes zustößt. Aber da bin ich doch auch erstaunt, denn viele, viele Leute, die ins Ausland kommen, also auch die Pussy Riots und so weiter, die sprechen ja offen. Mhm. Und warum spricht diese russischsprachige Gruppe aus der Ostukraine nicht in einem irgendeiner Art von Verband, Organisation, Verein, wie auch immer, Vereinigung, und lässt ihre Stimme hören? Die könnten sogar einen offenen Brief an beide, an Putin und Zelensky, schreiben, dass sie sich einigen sollen, dass sie einen Waffenstillstand haben wollen, dass sie nicht befreit werden wollen.
Wir wissen viel zu wenig über die Menschen in der Ostukraine. Caroline Fetscher sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Es wird knapp morgen in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl im einwohnerstärksten Bundesland. Der CDU-Ministerpräsident und der SPD-Herausforderer, sie liegen nah beieinander. Vielleicht hat der SPD-Kandidat die besseren Koalitionsoptionen. Aber Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und ich, wir wollen jetzt keine knappe Optionenratespiel machen, sondern lieber ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, diese ganzen Themen, Sorgen um Wirtschaft, um Ernährung, um Krieg, um Sicherheit, ob und wie das die Wahl beeinflusst hat oder vielleicht auch nicht. Und meine These wäre ja, Frau Fetscher, dass dieser Krieg etwas, was wir sonst kennen, verändert, nämlich, dass aus dem Kanzlerbonus in diesem Fall ein Kanzlermalus werden könnte und der SPD Stimmen kosten könnte, weil dann doch viel Kritik da war an dem, wie Olaf Scholz gehandelt oder zumindest kommuniziert hat.
Ja, die Kommunikation von ihm wird ja immer wieder kritisiert. Ich gehöre zu denen, die das eigentlich gar nicht schlecht finden, dass er nicht dauernd explizit über alles spricht, auch in dem Ausschuss gestern, Verteidigungsausschuss, wo die FDP ihm vorgeworfen hat, dass er zu zögerlich, dass er nicht wirklich, jetzt wann kommen denn die Gepard-Panzer und wie viele und wohin? Da bin ich ja so froh, dass er das nicht immer alles dem Gegner explizit vorzählt. Ich finde, da wird ohnehin viel zu viel gesagt, welche ukrainischen Soldaten wo ausgebildet werden, in welcher Kaserne. Dann dachte ich noch, also wollt ihr jetzt noch das WLAN-Passwort dazugeben? Also das kommt mir wirklich falsch vor. Was Scholz vielleicht besser dazu sagen sollte, ist, ich werde alles erklären, wenn die Krise sich entspannt hat, wenn die Sache vorüber ist. Mhm. Und im Augenblick müssen wir zusammenhalten und müssen wir auch schauen, dass wir ein bisschen die Hand auf dem Deckel oder den Deckel auf dem Topf halten.
Ich glaube übrigens nicht, dass deutsche Kasernen funktionierendes WLAN haben, so wie die Bundeswehr aufgestellt ist.
Ja, das wollen wir auch den Gegner nicht wissen lassen.
Aber wir wollten ja eigentlich...
Das wollten wir doch nicht verraten.
Stimmt, Entschuldigung. Ja. Wir wollten ja eigentlich auf Nordrhein-Westfalen auch schauen. Diese Sorgen, die dann doch eben manche haben, ich bin vorhin eingestiegen mit diesem Aufwachen und davon träumen, all so eine Geschichten, die wir beobachten, Weltwirtschaft, die damit kämpft, aber eben jetzt auch so konkrete Dinge wie Sorge um Hunger, wenn auch der uns natürlich anders trifft, viel weniger als arme Regionen der Welt, die er eh trifft. Aber all das, was gerade zusammenkommt, glauben Sie, dass das eben diese Wahl stark beeinflusst?
Naja, die berühmten Ängste der Bevölkerung. Die sind natürlich im Augenblick nicht zu übersehen, nicht zu überhören. Da gibt es, kaum ist die Pandemie, Corona-Krise halbwegs vorbei, ist die Inflation ausgebrochen, wird natürlich dauernd von Klimawandel gesprochen, von erhöhten Energiepreisen, von erhöhten Lebensmittelpreisen. Woher die Preissteigerung genau stammt, kann, glaube ich, noch nicht mal der beste Makroökonom im Augenblick auseinanderklamüsern. Also das ist ja nicht der Krieg allein, der jetzt die Preise erhöht. Und dafür verantwortlich gemacht wird im Zweifelsfall natürlich auch die regierende Partei und die dagegen anpolternde, wobei Herr Wüst nicht poltert, aber die dagegen anredende, die ist natürlich dann immer ein bisschen auf dem besseren Gleis, weil sie sagt, wir würden das anders machen, bei uns würde es besser gehen.
Mhm. Poltern ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil ich bei den Kolleginnen und Kollegen im Deutschlandfunk heute früh ein Interview gehört habe mit Herrn Müntefering. Da ging es auch so ein bisschen am Rande darum, dass bei diesem Wahlkampf, bei Veranstaltungen, bei Auftritten, auch zum Beispiel von Olaf Scholz, dass es so sehr viel Geschrei gegeben hat und so sehr viel laute Stimmen und laute Stimmung auch. Ist das was, was sich eben auch so aus der Corona-Zeit und jetzt noch dem Krieg aufgebaut hat, dass da unglaublich viel Wut irgendwie da ist?
Ich finde, wir haben grundsätzlich eine Emotionalisierung des politischen Diskurses und da nehme ich die Medien nicht aus. Und mir fällt auf, ich will nur ganz kurz nur ablenken, sozusagen in einer Fußnote. Mir fällt auf seit Jahren, wie viel in Interviews, in Talkshows inzwischen nach Gefühl gefragt wird. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Bilder vom Krieg sehen? Oder was macht das mit Ihnen? Und nicht, was mache ich damit, sondern was macht das mit mir? Das ist doch die völlig falsche Frage, da werde ich passiv gemacht. Mhm. Was macht der Krieg mit uns? Was macht Corona mit uns? Was macht der Lockdown mit uns? Immerzu wird etwas mit uns gemacht. Und das suggeriert ein Gefühl der völligen Passivität, Hilflosigkeit, Ausgeliefertheit. Mhm. Und das verstärkt die Wut darüber, anstatt zu fragen, wie machen wir das am besten? Was wäre jetzt am klügsten? Was wäre am konstruktivsten? Das sind doch die Fragen, um die es geht. Und diese Emotionalisierung, die wir medial erleben, ist natürlich auch nur ein Spiegel, ein Echo auf das, was in der Bevölkerung los ist. Also das bedingt sich gegenseitig. Und da gehören dann an die extremen Enden, gehören meinetwegen die Querdenker rein oder auch die Putin-Versteher, die wir noch von ganz links und von ganz rechts im Augenblick haben. Davor zu warnen, ist natürlich schön und gut gesagt. Das zu sehen, würde ich erst mal mir wünschen. Ja, das zu erkennen, dass man eben nicht dauernd fragt, wie fühlen Sie sich dabei? Also das ist doch nicht wichtig, wie sich jetzt ein Politiker fühlt, wenn er diese Bilder sieht, sondern was möchte er unternehmen oder Sie unternehmen, tun, auf welche Weise reagieren, agieren, ja.
Bevor ich jetzt aus Versehen noch frage, was das mit Ihnen macht, Frau Fetscher, machen wir einen Schritt gleich von Nordrhein-Westfalen zur Bratwurstbude. Ich glaube, Currywurst würde für mein Gefühl zwar eher besser zu Nordrhein-Westfalen passen, aber es geht halt um eine Bratwurstbude, eine intellektuelle, über die wir gleich sprechen. Das Pennzentrum, da kann man sagen, aus aufmerksamkeitsökonomischer Perspektive hat Dennis Yücel, der Präsident, Ex-Präsident des deutschen Pennzentrums, der hat da durchaus aus aufmerksamkeitsökonomischer Perspektive etwas nach vorne gebracht durch seine Aussagen und den Streit darüber. Es ging da mal um den Ruf einer Flugverbotszone, die Yücel geäußert hat für die Ukraine. Das hat dann nicht allen gefallen. Es gab Streit und Streit sorgt natürlich für Aufmerksamkeit. Und dann gab es gestern einen Showdown, der definitiv zeigt, das sind Menschen, die verstehen ihr Storytelling-Handwerk. Da gab es erst einen Abwahlantrag gegen Yücel, den der ganz, ganz, ganz knapp überstanden hat. Und dann sagt er kurz danach das hier.
Ich möchte nicht Präsident dieser Bratwurstbude sein. Ich trete zurück und ich trete hiermit aus diesem Verein aus.
Caroline Fetscher, Ironie funktioniert ja nicht im Radio. Jetzt klingelt's, aber das machen wir aus. Ironie funktioniert ja nicht im Radio. Ich versuch's trotzdem mal. Müssen wir sagen, ach, ist doch schon toll, dass wir das Pennzentrum Deutschland haben, als einfach den intellektuellen Ort, an dem die wichtigen Fragen geklärt werden.
Das klang ja auch eben wirklich nicht wie der intellektuelle Ort, an dem die Welt erklärt wird, sondern eher wie ein bisschen Schmierentheater oder ein bisschen eben selber. Ich glaube, ein Kollege von mir hat heute im Tagesspiegel geschrieben, beleidigte Bratwurst scheidet aus der Bratwurstbude aus. Also das macht einen erstmal sprachlos. Und Regula Fenske, die vorige, also die Vorgängerin von Dennis Yücel als Vorsitzende des Pennzentrums Deutschland, hat wohl gestern oder heute früh gesagt, was gefehlt hätte bei dem Treffen in Gotha, sei eine Mediation gewesen. Mhm. Und dann fragt man sich, ist das denn Gruppentherapie? Mhm. Braucht man einen Mediator? Oder sind das eben wirklich intellektuelle, nachdenkliche, reflektierte Menschen, die das Pen-Zentrum ausmachen? Das ist ja gegründet worden von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, um verfolgten Schriftstellern und Schriftstellerinnen in aller Welt zu helfen, sie zu unterstützen, solidarisch zu sein. Es ist eigentlich so eine Art Menschenrechtsvereinigung mit politisch-ästhetischem Hintergrund. Mhm. Und das würde man sich vorstellen als wirklich einen der reflektiertesten Orte, die wir in einer Gesellschaft haben können.
Ja, aber wenn man das eben braucht, als genau den Ort, als einen Ort, der sich so eben um die Stimmen, die man schützen muss, kümmert, dann ist ja das Schlimmste, was sie jetzt tun können, eben im Prinzip den wegzutreiben, der aber gesagt hat, ich äußere da auch meine politische Meinung in Richtung Ukraine, nämlich Denis Yücel.
Ja, die Frage ist ja eigentlich nicht, dass er die Meinung äußert oder auch nicht äußert, sondern die Frage wäre, wie man damit dann verfährt. Also was machen wir damit? Nicht, was macht das mit uns, sondern was machen wir damit? Wir müssten dann sagen, wir gründen 2 oder 3 Gesprächskreise. Wir machen vielleicht sogar öffentlich ein Gespräch, was man auf Video mit angucken kann. Es gibt's ja alles. Man kann ja jetzt, jeder kann ja quasi sein eigenes kleines Fernsehstudio haben, wenn man möchte. Man kann eben gemeinsam Kommuniqués verfassen. Also es gibt so viele Möglichkeiten für Leute, deren Beruf das Wort ist. Mhm. Und das ist, was mich daran befremdet. Also dass Menschen, die des Wortes mächtig sind und damit arbeiten, sich hier mit kleinlichen Gesten und mit beleidigten Rückzügen und mit aggressiven Vorstößen untereinander konfrontieren, anstatt konstruktiv zu versuchen zu sagen, okay, wir haben 2, 3 verschiedene Ansichten, Meinungen, Auffassungen, lasst uns das miteinander aushandeln. Wir müssen gar nicht auf einen Kompromiss kommen. Wir können auch sagen, wir haben 3 Ansichten, die bei uns vertreten sind. Das wäre alles möglich.
Vielleicht kommt das ja jetzt dann in Zukunft. Interimsweise übernimmt jetzt jedenfalls erstmal der Schriftsteller Josef Haslinger und wir schauen mal, ob es dann weiter Streit gibt und Aufmerksamkeit oder vielleicht Konstruktivität im Hintergrund. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel war heute zu Gast. Frau Fetscher, ich danke Ihnen sehr für Ihre Meinung und auch Expertise, auch wenn Sie zwischendurch gesagt haben, damit kenne ich mich gar nicht aus, und für die Fragen, die Sie uns mitgebracht haben. Dankeschön für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank.